the power to build a better world is in your hands.
April 2016. Im Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York wird feierlich das Pariser Klimaabkommen unterzeichnet. Große Gesten, viel Applaus, zwischendurch sogar ein Leonardo DiCaprio.
No more talk, no more excuses, no more 10-year studies. This is the body that can do what is needed.
171 Unterzeichner werden es am Ende sein. Sie alle wollen die Klimaerwärmung unter 2 Grad begrenzen. 4 Jahre später ist das Wie konkreter. In Deutschland gilt Klimaneutralität bis 2050. So hat die Politik beschlossen, was andererorts umgesetzt werden muss. Genauer, am besten in der Wirtschaft. Verbraucher können durch ihre nachhaltige Lebensweise zwar ihren Teil beitragen, doch der große Hebel sind die Unternehmen selbst.
Themen im tiefen Rausch. The Economy, der Podcast, der Wirtschaft hörbar macht.
Für viele bedeutet das umbauen, nachjustieren, neu ausrichten und das kostet Geld. Große Unternehmen nutzen dafür verstärkt den Kapitalmarkt. Doch welche Möglichkeiten haben kleine und mittelständische Unternehmen? Denn abseits guter Absichten und Visionen muss der Wandel finanziert werden. Wie? Darüber möchte ich mit meinem heutigen Gast sprechen. Mein Name ist Jessica Springfeld und zugeschaltet ist mir Thomas Kind von der LBBW. Hallo, Herr Kind. Nun ist es mit der Politik ja oft so, etwas wird beschlossen, es interessiert einen persönlich auch, aber wie es mich dann in meinem tagtäglichen Leben betrifft, das ist oft schwer abzuschätzen. Die Klimaziele der Bundesregierung werden großen Einfluss auf die Wirtschaft haben, aber ist das schon bei allen angekommen?
Nein, es ist noch nicht, insbesondere bei der von Ihnen angesprochenen Kundengruppe der kleineren und mittleren Unternehmen in der kompletten Tragweite angekommen. Aber das Bewusstsein, hier etwas zu tun, das begegnet mir tatsächlich täglich in vielen, vielen Einzelgesprächen mit Unternehmen, die wissen, dass hier was zu tun ist, aber dann oftmals sich die Frage schnell anschließt, wie und auf welchem Weg.
Was ist denn bei der Finanzierung nachhaltiger Geschäftsmodelle und Unternehmen anders als bei klassischen Krediten?
Ja, ich glaube, es kommt vor allen Dingen etwas hinzu. Also wir reden hier letztendlich über Transformationsthemen von Geschäftsmodellen, von Geschäftsstrategien. Dies schließt Fragen mit ein, wie beispielsweise, wie verändern sich Lieferketten, wie verändern sich möglicherweise Produkte, wie sieht die Strategie des Unternehmens aus, beeinflusst durch all diese Themen, die im Nachhaltigkeitskontext auf das konkrete Unternehmen im Einzelfall einwirken. Das sind die Themen, aber eben im Lichte der Veränderungen, die durch die Nachhaltigkeit kommen. Und meistens geht es ja dann auch um größere Investitionen mit entsprechenden, wie wir Bankleute sagen, längeren Amortisationsdauern. Wenn wir zum Beispiel über einen CO2-freien Standort sprechen, den das Unternehmen bauen möchte, sind lange Laufzeiten angefragt von meistens über 10 bis 15 Jahre. Deswegen müssen wir über diese Laufzeiten reden. Welche Auswirkungen gibt es auf die Rückzahlungsfähigkeit des Unternehmens?
Auf welche Kennzahlen achten Sie denn dann? Klar, Sie haben schon gesagt, natürlich müssen wir gucken, dass das zurückgezahlt wird. Aber was sind vielleicht Kennzahlen, die man jetzt gar nicht so auf dem Schirm hat?
In der Kennzahlenwelt werden unverändert natürlich rein finanzwirtschaftliche Kennzahlen eine Rolle spielen. Aber die ganze Welt, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit befasst, beschäftigt sich zunehmend auch mit den Kennzahlen, die eben den ökologisch und sozialen Bereich mit abdecken und ihn einfach auch transparenter und verfolgenswerter machen.
Aber kann man denn ein Preisschild sozusagen an Klimaschutz und Nachhaltigkeit hängen? Kann man das berechnen?
Das ist eine der ganz großen und spannenden Themen, die gerade rund um den Globus laufen und wirklich sehr, sehr viele Menschen sich mit dieser Fragestellung aus ganz unterschiedlichen Perspektiven mit befassen. Und dies auch nicht erst seit gestern, sondern wir sind da sehr lange dran. Ich darf auch hier an der Stelle sagen, sowohl auch im angelsächsischen Raum als natürlich auch in Europa ist dieses Thema Monetarisierung, wie wir es nennen, ein Riesenthema, weil wir einfach eine weitere Betrachtungsebene dem Ganzen hinzufügen müssen. Wir müssen einfach sehen, welche oder wie wir Auswirkungen in den drei genannten Dimensionen auch finanziell bewerten können. Neben der Darstellung, ich versuche es ein bisschen griffig zu machen, wir haben zig Möglichkeiten mittlerweile, um vielleicht Klimaveränderungen zu messen und auch zu prognostizieren, Veränderungen in der Biodiversität zu zeigen und zu messen. Wir müssen aber all diese Themen auch nochmal eine finanzielle Dimension geben, um letztendlich auch finanzielle Zusammenhänge all der Veränderungen, die hier einhergehen, ein Stück weit bewerten zu können.
Griffig machen ist immer gut. Welche nachhaltigen Technologien und Geschäftsmodelle sehen Sie denn stark im Kommen oder wo möchten Sie, wenn Sie es malen könnten, gerne unterstützen?
Einerseits haben wir natürlich klare Vorgaben, zum Beispiel über die EU-Taxonomie, wo die Stellhebel liegen, insbesondere mit Blick auf den Klimawandel. Aber es ist ja natürlich ein branchenübergreifendes Thema. Wir hier in Baden-Württemberg begleiten die Themen sehr stark, sektoralbedingt, natürlich im Bereich Automobil und Maschinenbau stellvertretend hier erwähnt. Aber es betrifft nahezu ja alle Sektoren. Wir können keinen Sektor ausnehmen. Es sind alle betroffen.
Hier fehlt gerade ein Begriff, der zumindest mal erklärungsbedürftig ist, das Wort EU-Taxonomie. Dahinter verbirgt sich letztendlich, Nachhaltigkeit messbar zu machen. Wie das funktioniert, erklärt unsere Infobox.
Wir schreiben das Jahr 2050. Das magische Jahr. Wenn es nach der EU ginge, dann wäre Europa bis dahin CO2-neutral. Bloße Willensbekundungen reichen dafür jedoch nicht aus. Grüne Investitionen müssen her. In die Industrie, den Immobiliensektor, eigentlich überall dort, wo dieser Tage CO2 produziert wird. Geld wäre da. Nachhaltige Investments boomen. Doch sie haben ein Problem. Was ist wirklich grün? Und was ist nur Greenwashing? Also mehr Schein als Sein. Die EU-Taxonomie soll Abhilfe schaffen. 6 Umweltziele hat die EU definiert. Darunter die Minderung des Klimawandels, die Bewahrung von Wasser- und Meeresressourcen, die Vermeidung von Abfall und die Förderung von Recycling. Damit eine Tätigkeit künftig als ökologisch nachhaltig gilt, muss sie mindestens eines der Ziele gezielt unterstützen und darf die anderen Ziele dabei nicht nachteilig beeinflussen. Ein Rat der EU legt die Schwellenwerte fest und guckt den Unternehmen spätestens ab 2022 auf die Finger. Dann müssen große Unternehmen nachweisen, wie ernst sie den Klimaschutz nehmen und wie viel Umsatz sie mit ökologisch nachhaltigem Handel generieren.
Nun habe ich Anfang Oktober eine Studie gelesen, die etwas ernüchternd war. Dort wurde gesagt, dass zwar 60% der kleinen und mittleren Unternehmen auf dem Schirm haben, dass Nachhaltigkeit und Klimaschutz sehr, sehr wichtig ist und da auch durchaus drüber nachdenken, aber nur 10% wirklich konkrete Maßnahmen bisher ergriffen haben. Woran liegt das? Warum ist die Schere zwischen, ja, ich weiß, ich sollte da was tun und ich mache jetzt aber auch was, oft noch so groß?
Gibt sicherlich viele unterschiedliche Erklärungen, aber ich versuche mal ein paar wenige exemplarisch zu nennen. Zum einen muss man sagen, wir stehen hier sicherlich trotz aller Vorarbeiten noch ein Stück weit am Anfang, was die Auswirkungen des Thema Nachhaltigkeit auf kleinere, mittlere oder wie ich sie nenne, nicht kapitalmarktorientierte Unternehmen betrifft. Da ist enormer Entwicklungsbedarf, da ist ein enormer Wissensbedarf noch da und eines der Themen, die damit zusammenhängen, ist, wir können nicht einfach hingehen und die Themen, die schon weiter voranentwickelt sind für kapitalmarktfähige Unternehmen, eins zu eins übertragen auf die Unternehmen, die kleiner sind. Das hat was mit fachlichem Know-how zu tun, die diese Unternehmen zur Verfügung haben. Das hat was mit Ressourcen zu tun, die diese Unternehmen haben. Dann glaube ich, letztendlich muss man wirklich sagen, die Tragweite ist vielleicht auch bei dem einen oder anderen noch nicht angekommen. Einerseits vielleicht aus der eigenen Einsicht heraus, vielleicht sind aber auch die regulatorischen Vorgaben, wie sie sich vielfältig auf Unternehmen auswirken, so noch nicht klar und griffig. Auch die Politik wird hier noch einige Zeit brauchen, um immer klarer festzulegen und auch robuster zu gestalten, wie sie sich diesen Übergang, diese Transformation auch wünscht, um dann für alle letztendlich auch einen Orientierungsrahmen zu haben, innerhalb dem sich alle letztendlich dann auch bewegen müssen. Das sind ein, zwei Gründe, die ich Ihnen gerade genannt habe. Im Einzelfall gibt es sicherlich noch viel mehr.
Nun haben wir festgestellt, die kleinen und mittleren Unternehmen müssen umdenken, müssen denn auch die Banken umdenken. Wie erleben Sie das sozusagen in Ihrem eigenen Umfeld, bei Ihrer eigenen Bank, aber vielleicht auch im großen Finanzumfeld? Wie ist da das Umdenken vorangeschritten zum Thema nachhaltige und grüne Finanzierung?
Also ich glaube, wir haben die letzten Jahre eine unglaubliche Dynamik erfahren in dem Thema Nachhaltigkeit. Unser Haus kümmert sich seit wirklich vielen Jahren um das Thema, aber es zieht, und ich glaube, das ist das Neuartige, es zieht immer weiter und tiefer rein in unser Kerngeschäft. Aber auf der anderen Seite, und ich glaube, da geht es uns allen gleich, innerhalb unseres Hauses, aber auch insgesamt im Finanzsektor, aber auch der Realwirtschaft, wir sind da wirklich, wie ich es vorher schon mal gesagt habe, sehr am Anfang, und man muss sich auch begreiflich machen, das ist ein gemeinsamer Weg, auch in der Entwicklung. Wir müssen viel Know-how aufbauen, wir müssen auch viel in Know-how-Vorleistungen gehen, aber wir müssen auch mit unseren Partnern, und da rede ich jetzt nicht nur von den Unternehmen, sondern letztendlich auch mit anderen Stakeholdern, mit denen wir ja hier im Kerngeschäft zusammenarbeiten, uns permanent und miteinander auch gemeinsam weiterentwickeln.
Wenn man Herrn Kind übrigens googelt, dann stoßt man auf ein Video, wie er bei Vaudet, Vaudet stellt vor allem Outdoor-Kleidung her und alles drumherum, unter einer Regendusche steht und die Produkte testet. Man sieht im Video so ein bisschen, das ist einer Ihrer Lieblingskunden. Ist das für Sie auch so ein bisschen ein Beispiel, dass wirklich nachhaltiges Wirtschaften, und das wird dort ja wirklich von vorne bis hinten gedacht, auch wirklich mit sehr großem wirtschaftlichen Erfolg einhergehen kann, und sollten solche Beispiele da auch so ein bisschen den Respekt vornehmen?
Ja, Vaudet ist, wir haben es ja auch entsprechend öffentlich kommuniziert, Vaudet ist sicherlich hier eines der Beispiele und sicherlich auch ein Leuchtturm, dass eben dieses Einhergehen von Ökonomie, Sozialem und Ökologie sich wirklich sehr gut verträgt. Aber wir sehen das natürlich auch bei vielen anderen Kunden, die seit vielen Jahren ihr Geschäftsmodell auf Nachhaltigkeit ausgerichtet haben. Die Widerstandsfähigkeit, die wir beobachten konnten, insbesondere jetzt in dieser schweren Phase der Corona-Pandemie, die hat sich hier tatsächlich nochmal wie in einem Brennglas gezeigt, dass Unternehmen, die auf nachhaltige Geschäftsmodelle ausgerichtet sind, einfach auch widerstandsfähiger sind in Krisen. Das war wirklich der Lackmustest, wenn ich es mal ein bisschen überspitzt formulieren darf.
Nachhaltig und dadurch auch direkt widerstandsfähiger. Besser kann es ja kaum laufen. Vielen lieben Dank, Herr Kind, für das Interview, und Ihnen, liebe Hörer, vielen lieben Dank, dass Sie mit uns in das Thema grüne Finanzierung abgetaucht sind. Bis bald bei Hereconomy.
Hereconomy, der Themenpodcast der Solutions bei Handelsblatt. Überall, wo es Podcasts gibt.